der zirkadiane Rhythmus. Für uns Biohacker das A und O. Er bestimmt, wann wir wach sind, wann wir regenerieren, wann wir unsere beste Performance abrufen. Doch wie leicht gerät dieser Rhythmus im stressigen Alltag aus den Fugen? Wie du weißt, setze ich deshalb auf konsequente Routinen. Biogener Wann gehört für mich seit über 2 Jahren zu meiner festen Morgenroutine. Für mich ist Biogener Wann das beste All-in-One-Supplement. Es hilft mir dabei, meinen Vitamin- und Mineralstoffbedarf zu unterstützen. Es tut meine Verdauung gut, schmeckt wirklich lecker und ist einfach ein Spitzenqualitätsprodukt, bei dem ich genau weiß, wo es hergestellt wird. Wenn du Biogener Wann noch nicht ausprobiert hast, kann ich es dir nur wirklich empfehlen. Übrigens, mit dem Code Andreas5 kannst du dir 5% Rabatt auf das günstige Monatsabo sichern. Alle Infos und den rabattierten Spezialpreis findest du unter www.biogener-wann.com. Also für mich ist Good Aging nicht nur ein Schlagwort, sondern wirklich ein Prinzip. Es geht darum, dass auch die Haut gesund und elastisch bleibt, dass sie strahlt, auch wenn die Jahre vorbeigehen. Und mal ehrlich, im stressigen Alltag, wenig Schlaf, viel Bildschirmzeit, gerät dieses Gleichgewicht oft aus den Fugen. Deshalb habe ich meine Routinen und seit circa 2 Jahren gehört Biogener Aesthetics Kollagenpulver zu meiner festen Morgenroutine. Es unterstützt meine Haut, Haare und Nägel, hilft bei der Regeneration und ist für mich ein echter Baustein in Sachen Skin Longevity. Natürlich komplett ohne Süßungsmittel. Ich weiß genau, wo es hergestellt wird, die Qualität stimmt einfach. Wenn du es auch noch nicht ausprobiert hast, kann ich es dir nur empfehlen. Mit dem Code HAUT20 bekommst du 20% Rabatt auf das gesamte Biogener Ästhetik-Sortiment. Alle Infos findest du unter www.biogener.com.
Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis, verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Wir beginnen die Staffel 18 mit unserer Breitfeld Top 5 Serie. Braucht man nicht erklären, die Hörerinnen und Hörer wissen, worum es geht. Das Thema heute ist Longevity. Warum Longevity? Weil Biohacking und Longevity keine Gegensätze sind, sondern Biohacking ein super Tool ist, um Longevity zu befördern. Korrekt?
Das wäre eine Variante. Man könnte auch sagen, letzten Endes ist es eh die gleiche Suppe, man hat nur andere Etiketten auf die Dose getan. Aber das habe ich natürlich bisschen, jetzt nicht gesagt.
Ich wollte ein bisschen proud machen, das Ganze. Also das hast du jetzt kaputt gemacht. Das ist in Ordnung, ich akzeptiere das. Das hat mich jetzt traurig gemacht und da werden wir gleich dazu kommen.
Das ist ganz, ganz schlecht. Aber bevor wir dazu kommen, um das mal klarzustellen, Biohacking war halt meistens ein bisschen hässlich. Da sah es immer so ein bisschen aus wie bei Meister Eder in der Werkstatt oder im schlimmsten Fall wie bei mir im Lab, und inzwischen ist halt Longevity draus geworden. Mhm. Da kostet halt der Innenarchitekt mehr als die Geräte und der Innenarchitekt mehr als die sogenannten Fachberater in den ersten 5 Jahren der Anstellung. Und deswegen ist es halt jetzt viel lifestyleiger, viel attraktiver und ich finde das auch gut. Ich mache mich gerne schick, ich erzähle gerne die gleichen Geschichten im schöneren Ambiente, also ich bin da voll dabei. Aber letzten Endes ist es jetzt nicht so, dass, nur weil wir es jetzt Longevity nennen, maßgeblich sich viel verändert hätte, weil ein Organismus, dem es verdammt gut geht, der mitten in seiner Energie steht, dem die Sonne im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Allerwertesten scheint, der wird wahrscheinlich biologisch auch die eine oder andere Information bekommen, dass es eine sehr gute Idee wäre, länger auf dem Planeten zu bleiben, weil da ist ja Leiwand. Und wenn man auf der anderen Seite, du hast gehört, ich habe ein österreichisches
Leiwand, ich wollte gerade nachfragen, ob wir da jetzt irgendwie eine freundliche Übernahme des deutschen Vokabulars geschafft haben.
Ich habe ein deutsch-österreichisches Konversationslexikon geschenkt bekommen. Ja? Nee, Scherz.
Das nächste heißt dann Kaffiol und Eiskasten, muss dann noch verwenden.
Oder kann ich schon wieder. Ja? Nein, also wie auch immer. Also jedenfalls, da ist ja doch viel passiert, was teilweise eher auf der Oberfläche ist. Und auf der anderen Seite finde ich super, dass natürlich die ganzen Tests und alles, was jetzt dazugekommen ist, im Thema schon auch so ein bisschen mehr Verständlichkeit für jedermann und jeder Frau mitgegeben hat. Also alles super, war keine Kritik. Ich bin nur teilweise geschockt, wenn ich in mein Instagram-Feed bei Zeiten reinschaue, wie viele Longevity-Coaches und Ausbilder für Longevity die Welt jeden Tag so zu gebären hat und wo sie alle herkommen und was sie alle vorher gemacht haben. Es ist also wirklich ein unglaublich spannender Moment in der Zeit.
Nein, ich glaube, es ist ein tatsächlich, wir haben das Glück, da jetzt in einem Megatrend ziemlich früh dabei zu sitzen. Alle, die da jetzt zuhören, auch wahrscheinlich, wir sind immer noch ein bisschen Pioniere und wenn wir in 10 Jahren auf die Mitte der 20er Jahre zurückschauen werden, wenn wir sagen, da wurde aus Biohacking und Longevity tatsächlich ein Massenphänomen. Wir werden es auch erleben, sehr wahrscheinlich.
So möge das sein und ja, also sonst müssten wir uns genauso rechtfertigen wie der arme Professor Cavinson. Der hat es auch nicht verdient. So,
genau.
Jetzt lass uns anfangen, sonst wird es keine Punkte. Schnelle Top 5.
Schnelle Top 5. Ich prügel dich durch. Wir haben schon vorgesprochen. Das heißt, ich weiß, was mich erwartet. Ja? Und ich werde daher ein bisschen hin und wieder Hölzchen werfen oder nachfragen. Auf Platz 5 in deiner Rangliste der Maßnahmen zur Steigerung der Longevity ist Muskelmasse und einiges anderes auch noch.
Genau. Also letzten Endes, the meat suit, wie es die Amis so schön nennen, also die fleischliche Hülle besteht ja nicht nur aus Fleisch, sondern Gott sei Dank auch aus Muskeln und Knochen. Und letzten Endes ist es tatsächlich so, wenn wir vorhaben, möglichst lang und möglichst glücklich auf dem Planeten zu bleiben, irgendwie Spaß mit unserer Familie, mit unseren Haustieren oder sonst was zu haben. Du hast gerade gesagt, du wirfst mir ein Hölzchen, das finde ich super. Ich apportiere es dir auch gleich.
Ja.
Wuff, wuff.
Wo ist der Hund? Wo ist der Hund heute?
Da, wo er hingehört.
Auf deinem Schoß.
Und Schlaf,
okay.
Genau. Er ist per Definition ein Schoßhund und da legt sie auch großen Wert drauf. Dann, also jedenfalls, Muskelmasse, Knochendichte und tatsächlich die VO2 Max, die drei reichen angehenden Langlebigkeitsärzten für mindestens 45 Minuten Diagnostik aus. Wir schaffen das in 10 Sätzen. Wenn du die Treppe runterfäust und keine Muskeln hast und die Knochen zufälligerweise nicht mehr die Härte haben, die sie sollen, dann bringt dir die beste Herz-Kreislauf-Gesundheit hinterher relativ wenig. Du liegst dann halt einfach nur länger im Pflegeheim, bevor irgendwann die Pumpe ausgeht. Das wollen wir nicht, deswegen ist das sehr wesentlich, was dafür zu tun. Warum wollen wir was dafür tun? Wie gesagt, der Muskelapparat ist nicht nur aufgrund der metabolischen Aktivität und der Mitochondriendichte sehr wertvoll, sondern tatsächlich auch als Stützapparat. Das heißt, egal ob es um Energieproduktion, um Resilienz gegen Stress geht, ob es darum geht, auch mal ein bisschen mehr Zucker, zur Ernährung kommen wir später, wegstecken zu können zum richtigen Zeitpunkt. Muskulatur ist verdammt wichtig. Und gerade in einer Zeit, wo immer mehr Menschen in die Konfektionsgrößen zurückfinden, die ihre Biologie eigentlich mal für sie vorgesehen hatte und dabei, jetzt hätte ich beinahe gesagt leider, aber das leider lassen wir weg und dabei einfach mit Hilfe von chemischen Unterstützungssubstanzen wie GLP-1-Antagonisten arbeiten, ist es halt wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, auch zu verstehen, dass wenn wir in die Konfektionsgröße zurückschrumpfen, dass wir eher darauf achten sollten, die Muskelmasse anzuheben, als sie abzusetzen, weil sonst klappt es nicht mit der Langlebigkeit, denn Sarkopenie ist einer der Reiter des Todes und ganz sicherlich einer, den man sich ersparen sollte, weil letzten Endes, wenn wir uns alle auszehrenden Krankheiten, egal ob es Bulimie oder Immunschwächekrankheiten anschauen, immer dann, wenn die Muskelmasse massiv nach unten geht, geht halt leider Gottes auch sonst irgendwie das Leben nicht mehr in die richtige Richtung. Also ja. Muskeln trainieren, Maximalkrafttraining machen wäre meine Empfehlung, denn das Maximalkrafttraining aktiviert, hatten wir auch schon 2-3 Mal gesagt, ja neben der Muskulatur auch die sogenannten Osteoplasten. Die Osteoplasten sorgen dafür, dass sich die Knochendichte erhöht, sorgen also dafür, dass auch die Knochendichte im Alter entsprechend bleibt. Das heißt, 2-3 Mal die Woche ein Maximalkrafttraining ausführen, dabei einen hohen Wert auf die großen Muskelgruppen, also sowas wie Oberschenkel, Gluteus, Rücken, Brust und weniger Waden und Bizeps, fürchte ich, dann klappt es damit auch relativ gut. Das Ganze kann man nach wie vor entweder mit Hilfe von modernen Elektroimpuls-Fitnessmaschinen machen, also sowas wie, was fällt uns ein? Aurum, wenn es zum Zeitpunkt dieses Podcasts noch geben sollte, da hat sich ja irgendwas in der Schweiz mal beim Franchisegeber zerlegt. ARX aus Amerika, Osteostrong aus Amerika, gibt's aber, glaube ich, immer noch nur in Dänemark, oder eben zwei deutschen Pendants, deren Namen mir immer nicht so richtig einfallen wollen. Das eine ist eGym und dann gibt's noch irgendein anderes Zirkeltraining, was das Ganze auch kann, aber das Gerät habe ich noch nie ausprobiert, den Hersteller habe ich nie kennengelernt, aber es gäbe noch eins.
Das sind Krafttrainingsgeräte, die elektronisch gesteuert sind,
genau,
und dafür sorgen, dass man genau die Muskeln trainiert, die dann letztlich für die erhöhte Knochendichte verantwortlich sind.
Nein, die dafür sorgen, dass wir die Muskeln mit einer derartigen idiotisch hohen Anstrengung trainieren, dass es wirklich ein Maximalkrafttraining wird. Und okay, das ist etwas, was für den nicht so trainingserfahrenen Anwender im normalen Studio mit Gewichten durchaus eine Herausforderung sein kann. Und deswegen ist es so toll, dass das eben inzwischen Motoren und Sensoren können. Und ja, die Vitruvian-Plattform, die ja so ein Heimgerät ist, sollte die irgendwann wieder ausliefern. Ich glaube, die haben jetzt seit 3 Monaten auf der Webseite stehen, coming soon für eine neue Version, wäre zum Beispiel auch so eine Lösung, und die kann man sogar auch noch bezahlen. Die kostet irgendwie unter 4K in der Anschaffung, also ganz schön geil.
Und X3 ist eine Sache, die da jetzt, weil da habe ich ja auch eine große Belastung, ohne dass irgendeine Hantel auf meinen Kopf fallen kann.
Genau, also das X3 ist nach wie vor die demokratische Variante von der Vitruvian-Plattform, ist völlig in Ordnung, aber tendenziell, wenn man die Möglichkeit hat, ein Maximalkrafttraining zu bekommen, würde ich das X3 für die Tage dazwischen ansehen. Also okay, das kann man gut mischen. Ich nutze meins auch noch, aber ehrlicherweise ist es schon von dem Ausmaß der Zerstörung, die Motoren anrichten können, noch mal ein bisschen was anderes. Aber wie auch immer, wenn wir uns ordentlich ausbauen beim Krafttraining, ordentlich in die Maximalkraft reingehen, ein bisschen einen roten Kopf bekommen und dabei auch ein bisschen außer Atem kommen, passiert noch was anderes, und das ist die dritte Säule von unserem Körperchen. Das ist das Thema VO2 Max, die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit gehört nämlich auch nach oben. Auch das ist einer dieser biblischen Reiter, die uns sonst in die Apokalypse bringen. Und da ist es tatsächlich so, VO2 Max kann man tatsächlich durch so lustige Sachen wie die Treppe hochsprinten, ohne zu stolpern und sich das Kinn aufzuschlagen, bitte schön.
Ja, da wäre ja gut dann, dass man wieder eine entsprechende Knochendichte hat, genau, falls man die Treppe rauffällt beim Sprinten.
Genau, also Treppe runter sprinten ist eh witzlos, also immer nur Treppe immer nur Treppe rauf. Treppe abwärts nur das Fenster, aber das bringt dann auch nicht so viel. Also mittelfristig für die Langlebigkeit zumindest nicht.
Langlebigkeit ist tatsächlich ein ziemlicher Einschnitt.
Meist.
Ja, meist.
Es gab mal jemanden, der wollte der Langlebigkeit ein Schnippchen schlagen und ist von der Europabrücke gesprungen und landete in einem gigantischen Schneehaufen. Das Leben kann grausam sein. So oder so. So, nein, also wie auch immer. Wie gesagt, VO2 Max erhöhen, Treppensprints.
Ja, Treppensprint bei VO2 Max denke ich jetzt eher an längere, weniger intensive.
Nein. Bist deppert?
Also das heißt VO2 Max.
VO2 Max ist die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Wir sprechen jetzt gerade nicht von, davon, dass wir ein Zone 2 Cardio machen wollen. Das würde das Ganze abpuffern. Das heißt, VO2 Max ist hochintensives Intervalltraining, ist alles, wo man wirklich aus der Puste kommt. Ist deswegen auch was, was man in sehr geringen Dosen macht und in der Zeit außenrum. Jetzt kommst du mit deiner Zone 2. Wäre es eine tolle Idee, die Grundlagenausdauer aufzubauen, damit der Körper im Rahmen des Fettstoffwechsels und allem anderen auch davon profitiert. Das heißt, Grundlagen Zone 2 Cardio wäre auch noch schön. kann man auf dem Fahrrad erledigen, kann man beim Spazierengehen mit entsprechend viel Einkäufen erledigen, kann man beim Laufen erledigen oder sonst irgendwie. Tatsächlich ist es so einmal bis zweimal in der Woche Zone 2, einmal bis maximal zweimal in der Woche VO2 Max Training, wobei ich tatsächlich sage, bei den meisten, die Krafttraining ernsthaft betreiben, erledigt es das VO2 Max und dann sind wir schon ganz schön gut.
Ist das wirklich so? Weil wenn ich jetzt irgendwie an meine laienhafte Maximalbelastung denke, dann habe ich so ein bisschen ein Seufzen und Stöhnen und ein bisschen, es klingt ein bisschen so, als würde da jetzt gerade ein Tier verenden, aber so außer Atem kommen in klassischer Sicht komme ich so nicht so bei mir. Mache ich da was falsch?
Das könnte dann tatsächlich was mit der Herangehensweise ans Training sein. Also es ist ja tatsächlich so, wenn wir dem großartigen Brian McKenzie folgen, der damals mit Kelly Starrett das ganze CrossFit-Thema so ein bisschen weniger verletzungslastig gestaltet hat, der hat ja tatsächlich teilweise Athleten auf einen Marathon oder auf einen Ultramarathon nicht dadurch vorbereitet, dass sie laufen gegangen sind, sondern durch Krafttraining. Also da ist tatsächlich eine Möglichkeit da, wenn man das Ganze mit entsprechend rotem Kopf produziert, dass man das Ganze erreicht, klar mit fortgeschrittenem Alter oder reduzierter Möglichkeit, was Gerätschaften angeht oder.
Erhöhter Blutdruck ist, glaube ich, auch ist eher so ein Thema, wo man sagt, da passt man ein bisschen auf beim Maximalkrafttraining, oder?
Ja, fix, aber das wäre auch theoretisch gesehen, was auch das Thema VO2 Max Training im Allgemeinen so ein bisschen mit medizinischer Beratung versehen würde.
Ja.
Aber also lange Rede, kurzer Sinn. Kümmert's euch um die Grundlagen Ausdauer, kümmert's euch um die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit und solltet ihr unter Bluthochdruck oder ähnlichen kardiovaskulären Konditionen leiden, besprecht es bitte mit einem Arzt, der sich ein bisschen auskennt, dann haben wir euch auch weiterhin in der Hörerschaft.
Ja, das bitte, fein. Wir wollen sie nicht verlieren, wir werden mehr und mehr und mehr und das wäre blöd, wenn wir da Leute verlieren. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist Muskelmasse, Knochendichte und VO2 Max lässt sich erschlagen, mehr oder weniger mit einer Art der Aktivität. Und wenn ich dann auch noch die Grundlagenausdauer durch Zone 2 Cardio erhöhen möchte, dann kann ich das gerne nebenbei noch machen.
Fix. Also dementsprechend wäre mein Punkt 5 abgearbeitet. Lass uns weitergehen.
Super. So, der nächste Punkt. Überraschenderweise taucht das Wort Motilität auf beim Herrn Breitfeld, der das Wort Motilität nämlich jetzt so wie ein wie so ein Straßenprediger vor sich herträgt, seid motiler, oder wie ist denn da das Verb dazu? Ich motiliere?
Keine Ahnung, wahrscheinlich motieren wir alle, aber das ist was anderes. letzten Endes ist es ja ganz fürchterlich einfach. Stillstand ist Tod und Bewegung ist Leben und diese Bewegung bedeutet nicht nur im Sinne der klassischen Definition von Motilität, also die Befähigung zur Bewegung im Sport, also sprich aufstehen, ohne die Hände zu benutzen oder ähnliche Geschichten, sondern das zieht sich halt durch den ganzen Körper. Motilität des Darms, also sprich eine Beweglichkeit des Darms, bedeutet, die Verdauung arbeitet so, wie wir es uns haben wollen. Motilität in der Zelle bedeutet letzten Endes, dass die Zellwände durchlässig sind, dass sich da alles passiert. Motilität in den Blutgefäßen bedeutet, dass wir keine verkalkten Blutgefäße und keine Ablagerungen an den Zellwänden haben und das Endothel entzündet ist, dass es bloß nach Feuer schreit. Das heißt, wir müssen von der kleinsten bis zur größten Einheit unseres Körpers in der Lage sein, die Beweglichkeit aufrechtzuerhalten. Und dementsprechend gibt es eben einen gewissen Anspruch an Pflege. Im Blutgefäß, nehmen wir einfach mal die drei, ist es natürlich nach wie vor das Thema Omega-3-Öle, das ist logisch, Öle. Dann ist es in der Zellwand oder in der Zellmembran ist es das Thema Phosphatdülcholin. Das ist einfach entweder den Einzelstoff supplementieren oder idiotisch große Mengen an Eigelb zu sich nehmen.
Was heißt idiotisch große Mengen?
Ja, also es gibt eine amerikanische Diät, da schlagen sie 10 bis 20 Eier am Tag vor. Das ist idiotisch viel. Theoretisch gesehen wären so 3 bis 5 schon echt eine gute Idee, wenn wir unseren Zellwänden was Gutes tun wollen, wenn wir die geschmeidig halten wollen. Es würde auch sonst, wer hätte es erwartet, entgegen allem, was wir eine Zeit lang gedacht haben, ein Lebensmittel, das wirklich ein Lebensmittel ist, das quasi das Ursprung des Lebens für ein anderes Lebewesen darstellt. Also sprich, das Ei hat auch sonst nicht viel eingepackt, was wir nicht eigentlich wirklich dringend brauchen würden. Mhm. Also wie gesagt, wenn man es schafft, 3 bis 5 Eier, natürlich nicht hart gekocht, natürlich nicht durchfrittiert, sondern idealerweise noch so ein bisschen.
Der Dotter muss flüssig sein.
Genau, der Dotter muss flüssig sein. Ja. Und das kann man jetzt schon wieder, wie der großartige Christian Burkhardt so machen, dass man die in der Früh mit in den Shaker schmeißt und einfach mit so ein bisschen durchrührt und dann seine Supplement. Nein, egal. Also ist idealerweise flüssig und idealerweise gar nicht so wenig, wie man gedacht hätte. Also die 2 Eier in der Woche sind definitiv nicht genug, damit die Zellmembran funktioniert.
Ja.
Also dementsprechend, das wäre ein Riesenthema. Und sonst geschmeidig bleiben im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt einfach.
Entschuldige, lass mich noch bei dem bleiben. Phosphatidylcholin, das kann ich aber supplementieren auch. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt nicht unbedingt jeden Tag 3 bis 5 weiche Dotter zu mir nehmen,
genau.
Dann kann ich Phosphatidylcholin auch supplementieren.
Fix, da sind wir nur tatsächlich wieder an dem Punkt, wo dann wieder irgendjemand schreibt, aber warum ist Biohacking immer so deirig? Weil halt das BodyBioPC, also sprich der Marktführer für Phosphatidylcholin, der kostet halt irgendwie, ich glaube, der halbe Liter 220 Euro oder sowas. Das ist idiotisch teuer, das muss man klar sagen. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass es in irgendeiner Weise bei MetoCare was gibt oder geben wird oder sie gerade was gebaut haben, wo man damit auch in die Nähe käme. Allerdings bin ich jetzt tatsächlich zwar sehr eng mit der Marke verbunden, kann mich aber jetzt auch nicht an jede Produktinnovation erinnern. Das heißt, da könnte man durchaus mal nachschauen, ob es da nicht inzwischen im Sortiment auch was gäbe. Und in der Zwischenzeit nehmen wir halt doch die Eier, weil die sind in Bio echt bezahlbar und haben noch ganz viel andere wertvolle Inhaltsstoffe mit dabei.
Dann haben wir jetzt einmal zunächst, das erste ist Öle, das heißt hochwertige Öle, das heißt Omega-3 bei uns im Kern. Darüber hinaus kann man dann natürlich mit Olivenöl oder auch Leinöl, ich bin ja immer noch mit der einen Leinöl-Folge, an der laboriere ich ja noch ein bisschen in meinem Alltag und nehme tatsächlich Leinöl, also laboriere im positiven Sinn, nehme noch ein bisschen Leinöl dazu.
Nein, also ist ja auch super, man muss ja auch klar sagen, das Leinöl ist ja großartig für unseren Organismus, für die Zelle. Es ist nicht als Omega-3-Donator und irgendwelche Anwendungsgeschichten anzusehen, sondern es ist einfach standing alone, super wertvoll und wie gesagt, dieser Dreiklang aus Omega-3, Olivenöl und Leinöl ist schon letzten Endes das Gesündeste, was man sich da antun kann.
Ja, ja.
Wenn wir über Longevity sprechen, dann geht es nicht nur um Bewegung, Schlaf oder Mindset, sondern auch um die richtige Nährstoffbasis. Und genau da kommt Biogena Best Age Superior ins Spiel, das Longevity-Supplement schlechthin. Ein exklusiver All-in-One-Komplex mit 24 hochwertigen Vitalstoffen, inspiriert von den neuesten Erkenntnissen der Longevity-Forschung. Mit Premium-Markenrohstoffen, die nicht nur die Zellgesundheit fördern, sondern auch das, was man sieht. Energie, Ausstrahlung und Vitalität. Best Age Superior. Für alle, die das Älterwerden als Upgrade sehen. Jetzt entdecken in allen Biogena-Stores oder online unter www.biogena.com.
So, dann haben wir die Ölgeschichte. Als nächstes haben wir die Phosphatidylcholin-Geschichte. Das ist dann die Dotter oder BodyBioPC oder das, was von MetoCare noch kommen wird, Geschichte. Damit haben wir dann einmal unsere Zellwände und unsere Blutgefäße ein bisschen unterstützt dabei, beweglich zu bleiben. Das ist quasi das Stretching für unsere Zellwände und Blutgefäße, um es jetzt besonders ungeschickt auszudrücken.
Dann machen wir noch Beweglichkeit fürs Hirn. Das heißt, einmal im Jahr irgendwas tun, was uns komplett neu oder fremd ist. Fremdsprachen lernen, Jagdschein machen, irgendeine Ausbildung bei der IHK machen. Irgendwas, was nichts mit unseren normalen Denkmustern zu tun hat, ist auch super wertvoll.
Ja, freundlich sein, kommen wir später dazu, kann helfen.
Kommt aber auch da wieder auf den Kontext an. Aber tatsächlich so ein bisschen einfach wirklich die grauen Zellen da oben so ein bisschen fordern, Sudoku machen, whatever.
Bringt das wirklich was? Also ist das wirklich so, dass, also auch die alten Leute, wenn die jetzt irgendwie im Altersheim sitzen und Sudoku machen, statt da irgendwie in den Fernseher zu schauen und sich, ich weiß nicht, irgendeine Nachmittags Show anzuschauen. Die tun damit wirklich etwas auch für ihre Langlebigkeit und Gesundheit.
Doppelt. Die gehirnabbauende Wirkung vom arbeitslosen Fernsehen ist eh bekannt. Also das ganze Zeug, was am Nachmittag ausgestrahlt wird, führt nachweislich zum Freitod von Gehirnzellen.
Ey, ich meine, das sagst du jetzt als Medienkritiker oder sagst du das als Biohacker?
Das sage ich als Mensch. Nein, es ist natürlich tatsächlich so. Wir sind ja, kommen wir später noch dazu, das Ergebnis unseres Umfelds. Mhm. Und wenn wir uns tatsächlich immer mit sehr niederschwellig dummen Informationen umgeben und derartige Dinge tun, dann wird es einfach den Horizont nicht vergrößern. Und wenn es den Horizont nicht vergrößert, sagt der Körper halt auch use it or lose it. Und die Kombinationsfähigkeit, die Lernfähigkeit und all das lässt nach. Also das ist schon tatsächlich eine Tatsache. Wenn wir uns jeden Tag aufs Neue von irgendwelchen sehr einfach gescripteten Dingen berauschen lassen oder berieseln lassen, dann wird es nicht dazu führen, dass wir scharfsinnig bleiben. Und dementsprechend, ob man jetzt ein Zahlenmensch ist oder nicht, also mir kannst du Zahlen auch irgendwo hinbinden und da kleben die dann relativ lange. Aber Rätseln, du kannst auch Bildrätsel machen, du kannst auch sonst irgendwas machen. Es ist eigentlich schon ganz fürchterlich wertvoll.
Oder man kann halt so wie du den Jagdschein machen.
Ja. Wie gesagt, das Zahnschema des Schalenwilds oder sowas, es gibt da durchaus Sachen, da kannst du ernsthaft dran verzweifeln.
Gut, ich finde diesen Begriff Motilität ja dann in seiner Tiefe auch wieder, da bekommt er dann die Relevanz, die du ihm gibst. Ja, ich habe das Motilitätsthema ja ein bisschen gesehen mit, naja, ich muss halt schauen, dass ich vom Boden ohne die Hände zu benutzen aufstehen kann. Und jetzt sagst du, nein, das ist die äußerste Form der Motilität, aber die Motilität geht bis ins Allerinnerste, bis in die Flexibilität unserer Zellwände und sogar im Vorgespräch unseres Immunsystems.
Ja, fix, auch das ist so, auch die Motilität, also oder die Funktionsweise des Immunsystems, haben wir ja während dieser Lockdown-Episoden gelernt, was passiert, wenn wir das Immunsystem nicht mehr geschmeidig und flexibel halten. Und letzten Endes, also wie gesagt, ich glaube auch, das ist wieder österreichisch. Ich vermute, es ist österreichisch. Motilität würde ich halt einfach mit dem Satz immer schön geschmeidig bleiben zusammensetzen. Ja. Und das ist halt tatsächlich das, worum es geht.
Oder wie man das bei Kelly Starrett in der österreichischen Übersetzung sagen würde, bleibe ein geschmeidiger Leopold.
Genau, so möglich sein. So subtle Leopold.
Subtle genau. Poedi. Sagen wir dann in Österreich. Gut.
Genau. Also wie gesagt, unterschätzt mir das nicht. Das ist jetzt nichts, was sich ständig irgendwie auf der großen Bühne abspielt. Aber die Motilität ist tatsächlich was, wo ich glaube, die gehört weiter ausgebaut. Ich hatte ein tolles Seminar mit dem Schweizer Personal Trainer Verband zu dem Thema. Die haben da die wildesten Sachen auch ausgepackt, wie man die Motilität in der Zelle und im Körper ansteuern könnte. Wir haben Atemübungen gemacht, wir haben so ein bisschen was aus dem Bereich der Osteopathie veranstaltet. Also wildes Zeug. Mhm. Auch das, und den nehmen wir noch schnell mit und dann machen wir weiter, der mir total gut gefallen hat. Einer der Teilnehmenden, hat dann quasi als Demonstration Motilität und Stabilität zusammengebracht. Er hat quasi einen anderen aufstellen lassen, hat den dann so ein bisschen geschubst mit der Handfläche und der konnte so sehr begrenzt Widerstand gegen die Schubserei leisten, bis es mit dem Gleichgewicht nach hinten ging. Dann wurde er aufgefordert, also der Geschubste, die Augen so zu rollen, dass quasi man nur noch das Weiße gesehen hat, also die Augäpfel nach hinten Richtung Gehirn wegzurollen, okay, und dabei ein bisschen mit den Händchen zu wackeln.
Ja.
Und danach hat man die Schubsübung wiederholt und dann stand er wie die steirische Eiche. Es ist also tatsächlich so, auch solche ganz banalen Dinge sind extrem wesentlich. Und ich mache das jetzt mit ein paar Klienten bei mir auch aus dem Schießsport oder wo es eben darauf ankommt, wirklich stabil zu stehen, dass ich sage, bevor er irgendwas anders tut, macht er mal so ein bisschen Augenrollen, ein bisschen Händchen wackeln, eventuell auch einfach mal mit den Händen übers Gesicht streichen. Und auch solche Faktoren beeinflussen tatsächlich massiv positiv die Leistungsfähigkeit und letztendlich auch wiederum
das hat mit
die
unserem Bewegungsfähigkeit. Nervensystem zu tun. Ja, also unser Nervensystem dann einfach irgendwie wieder neu sortiert oder entsprechend in Unruhe gebracht.
Fix und auch die, und eben auch die Bewegungsfähigkeit des Nervensystems ist halt auch ein Faktor, den haben wir da jetzt quasi auch noch reingepackt.
Das Thema Motilität greift, glaube ich, auch vor in den Punkt 1, also in den Sieger in deiner Top 5-Rangliste. Da wird es dann wahrscheinlich um die Motilität gehen, die sich in der HRV zeigt, oder?
Das könnte man wahrscheinlich so formulieren, aber wenn du jetzt noch mehr verletzt, muss ich dich leider töten. Das wäre das Ende des Podcasts. Also das ist lieber weitermachen.
Vor allem bei einem Longevity-Podcast, wenn einer der beiden, die den aufnehmen, unterwegs verstirbt, dann würde die Glaubwürdigkeit enorm leiden.
Sind wir schon wieder bei Charles Poliquin und Professor Wladimir Cavinson.
Genau. So. Aber der Herr Cavinson mit, also immerhin bis 86 im Labor genau. ist okay, geht.
Ja. Da die erste Saison. So.
Schlaf. Leider. Mein Lieber.
Schlaf. Überraschung. Was funktioniert ohne genügend Schlaf? Nichts.
Nix. Ich glaube, dass dieser Punkt jetzt auch nicht wahnsinnig lang dauern wird, weil da die Leute, die uns zuhören, die werden das wissen. Schlaf ist, aber als Reminder, und ich merke das bei mir immer wieder, die Basics immer wieder vor Augen geführt zu bekommen, hilft, weil man vergisst zwischendurch ein bisschen aufs kleine Einmaleins, wenn man glaubt, man ist schon auf der Universität.
Und ich kann mich nur wiederholen, wenn du einen Baum fällen musst, dann gehst du da nicht hin und nimmst die Holzfeile oder die Nagelfeile, sondern du nimmst hoffentlich die Motorsäge. Und die Motorsäge sind halt tatsächlich diese Basisgeschichten wie ausreichend Schlaf zur möglichst gleichen Zeit, möglichst wenig vergiftet schlafen, möglichst ungestört durchschlafen, alles dafür tun, dass die Schlafgesundheit wirklich nicht leidet, den Schlaf priorisieren, bla 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 bla, hormonelle Prozesse, Wachstumshormon, Testosteron, Gehirn, Informationsabspeichern, bla 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 bla. Wir wissen es eigentlich alle, aber wie gesagt, ohne einen vernünftigen Schlaf ist alles auf Dauer nix. Das heißt, nicht verzagen, wenn man mal am Abend Party gemacht hat und irgendwie mit Freunden unterwegs war. Das ist völlig in Ordnung. Auch das kommen wir nachher dazu. Auch das hat seinen Wert. Aber letzten Endes einfach zu schauen, einigermaßen zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen, einigermaßen zur gleichen Zeit Mahlzeiten am Abend einzunehmen, dass die Zeit zum Verdauen vorhanden ist, sich möglichst selten mit Alkohol vergiften. Und auch sonst nichts tun, was den Schlaf besonders übermäßig stören würde. Wir noch mal kurz vorm zu Bett gehen, die Arbeits-E-Mails checken, idealerweise noch zu einem Zeitpunkt, wo man sowieso nichts Positives erwartet. Also derartige Dinge einfach ausfallen zu lassen, schenkt uns garantiert eine gute Handvoll Jahre, ohne dass wir sonst irgendwas machen, weil letzten Endes Entgiftung, Hormone, Gehirnfunktion. Es gibt ja auch immer wieder diese Korrelationen, dass quasi der nachlassendes Gedächtnis, nachlassende kognitive Leistungsfähigkeit mit Schlafentzug über die Jahre bzw. Jahrzehnte zusammenhängt.
Kann man extrem wirkungsvoll herstellen. Also das Verblöden geht ganz leicht herzustellen durch schlechten Schlaf.
Fix.
Und die Motilität, die du gerade vorhin angesprochen hast, nämlich neue Dinge zu lernen, neue Dinge in sein Leben aufzunehmen, das funktioniert ja auch nur dann, wenn wir genug schlafen, weil Lernen, also die Sachen merken, tun wir uns ja im Schlaf. Ebenso genau. Wie aus der Trainingseffekt, die Reparatur der zerstörten Muskulatur dann erst den eigentlichen Trainingseffekt ausmacht und das passiert im Schlaf.
So ist es. Genau, gut. Also wie gesagt, wenn ihr es noch nicht verstanden habt, wir machen auch übrigens in nächster Zeit mal wieder ein Schlaf-Update. Ich habe schon wieder so ein paar lustige neue Sachen ausprobiert, die meinen Schlaf persönlich nochmal verbessert haben. Und da werden wir uns dann nochmal damit beschäftigen. Und das Thema zirkadiane Rhythmen hängt ja auch irgendwie in unserer Podcast-Welt gerade. Ja. Es wird nicht aufhören
relativ
an der
bald.
Stelle.
Die zirkadianen Rhythmen haben wir relativ bald auf der Liste. Da gibt's auch einige neue Erkenntnisse, die du mitteilen möchtest.
Yay.
So, Schlaf fertig, sind wir ausgeschlafen, kommen wir zum nächsten.
So ist es.
Nächstes ist die Ernährung. Ja?
Ja.
Und ich meine jetzt wenig überraschend, aber warum? Ja, und was ist da der Hintergrund? Was sind die Argumentationen, warum du diesen Punkt auf Platz 2 in deiner Top-5-Liste gesetzt hast?
Weil letzten Endes, wenn wir die Ernährung ausreichend schlecht gestalten, einfach die Langlebigkeit ein abruptes Ende nimmt, weil wir in der Lage sind, mit Messer und Gabel und von mir aus auch noch dem Becherlein dazu, wirklich ganz entscheidend für oder gegen unsere Gesundheit zu arbeiten. Und weil einfach das Thema Ernährung, da es ja irgendwie zu einer Ersatzreligion in der modernen Zeit geworden ist, auch irgendwie immer so ein bisschen schwieriger wird, überhaupt zu erwähnen. Also nehmen wir die Sachen, die wir machen können, ohne dass die heilige Inquisition mit der Gurkenfahne oder sonst irgendwas vor der Tür steht, und sagen einfach, bitte, bitte, bitte haltet euren Blutzucker stabil. Wir wollen keine Insulinspikes, wir wollen keinen Unterzucker, wir wollen keine Fressattacken eine Stunde nach dem Abendessen, wir wollen keine Entzündungsfaktoren, die in unseren Blutgefäßen aufschlagen, die wiederum das Endothel, also sprich die Innenseite der Blutgefäße, reizen, was dann zur Folge hätte, dass sich da wieder schlechte Sachen ablagern können. Deswegen bitte ernährt euch so, dass euer Blutzuckerspiegel eine faire Chance hat, damit klarzukommen, was ihr in euch reinsteckt oder nicht in euch reinsteckt. Und das wäre tatsächlich eine ganz große Herausforderung, in Anführungszeichen, einfach mal zu schauen, wie kann ich meinen Teller so gestalten, dass bei allem Genuss, bei aller Freude, bei allem im Gesellschaftsein trotzdem ich nicht von Insulinüberschuss auf Unterzucker, auf Zuckerüberschuss, auf Insulinüberschuss, auf Unterzucker crashe und damit den Tag mehr oder minder als zuckersuchender Fresssauger zubringe. Das wäre schon mal ganz wesentlich.
Ja, also relativ bald kommt der Stefan Wörer zu uns und spricht über dieses Thema Nutrigenomik. Das heißt, die genetischen Zusammenhänge von wie sollen wir uns aus genetischer Sicht ernähren. Wir hatten immer wieder die Simone Kumhofer zu Gast, die über das Thema Mikrobiom gesprochen hat, weil eigentlich ernähren wir ja mit unserer Nahrung ganz wesentlich auch die Mikroorganismen, die in uns leben. Ja.
Ja.
Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Blutzuckermessungen durchzuführen. Wie finde ich denn die Art und Weise, die zu mir in der Ernährung am besten passt? Ich nehme es mal bei mir vorweg. Ich habe es durch Trial and Error bei mir probiert und mein Körper hat mir schon ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, mit einer einigermaßen konsequenten, aber nicht übertriebenen Low-Carb-Ernährung komme ich wohl am besten zurecht. Das Thema Eiweiß hat mich nur überrascht, weil da war sowohl die Simone als auch der Stefan Wörer haben da bei mir gesagt, da muss ich aufpassen. Das hätte ich von selber nicht auf den Schirm gekriegt.
Tatsächlich für 80% aller Leute, ihr habt jetzt gerade einen Gentest gemacht, ich habe die Auswertung mediterrane Diät. Das kommt eigentlich fast immer raus, weil damit richten wir den wenigsten Schaden an. Wobei auch mediterrane Diät noch mal ein bisschen genauer gesagt werden kann. Öle, 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 Überraschung, die drei, die wir gerade schon hatten. Eine vernünftige, aber nicht idiotische Menge an Protein und schwerpunktmäßig langkettige Kohlenhydrate, dann wäre das alles eh ganz schön feini. Letzten Endes, wie gesagt, einfach mal schauen, was ist bei mir anders als bei anderen. Blutzuckermonitore kosten kein ernsthaftes Geld. 2 Wochen in Verbindung mit einem Ernährungstagebuch hat noch keinen umgebracht, der sich für Gesundheit interessiert. Im Gegenteil, dann weiß man eh schon das meiste. Dazu gegebenenfalls mal eine Darmanalyse sich gönnen oder eine Genanalyse sich gönnen oder beides, aber sich da auch nicht verrückt machen, um ehrlich zu sein, weil letzten Endes so eine gewisse Menge Protein werden wir immer brauchen, eine gewisse Menge Kollagen werden wir immer brauchen. Unverträglichkeiten können Knochenbrühe oder Ähnliches natürlich rausschießen, sprich Stichwort Histamin, da braucht man dann halt vielleicht doch ein nicht allergenes Pulver als Ersatz. Dementsprechend, das ist alles nicht so wahnsinnig wild, und wenn man aus ethischen Gründen das eine oder andere nicht essen möchte, dann ist es auch völlig in Ordnung. Ich glaube, es gibt kaum jemand, der aus ethischen Gründen keine Pflanzen essen möchte. Sollte es den geben, dann wird es ein bisschen komplizierter. Aber wenn man Eiweiß eben nicht aus tierischem Ursprung verzehren will, dann gibt es entsprechende essentielle Aminosäuren oder die EMPs, diese Aminomaster-Patterns, die dann quasi einem die Bausteine trotzdem liefern. Das ist ja alles gut. Ich will das auch gar nicht so weit ausführen. Aber haltet den Blutzucker stabil, kommt damit zurecht, metabolische Flexibilität, wenn noch so ein Stichwort, kommt damit zurecht, dass ab und zu auch mal ein Essen ausfällt, ohne dass ihr zu schwitzen beginnt und irgendwie in den Unterzucker verfallt, weil das kann es nicht sein. Unsere Vorfahren wären nicht über den Planeten gekommen, wenn nicht alle 3 Stunden ein Stück Reh oder ein anderes Lebewesen sich geopfert hätte und sich vor sie hingestellt hätte oder ja. nicht genau dann, wenn es notwendig gewesen wäre, weil jetzt ist 12.30 Uhr irgendwie ja. dem Sammler was in die Wege gefallen wäre, was er hätte essen können.
Oder um 15 Uhr ein Stück Wildschweinkuchen, dann mit Kaffee ja. und Schlagsahne, sagt sie, glaube ich, oder?
Ja, wobei das ist eigentlich schon, wenn du draußen im Wald unterwegs bist, so ein paar Blaubeeren und der Schlagobers ist eigentlich ja. meistens um 15 Uhr in Verbindung mit einfachen Kohlenhydraten ja. in jedem Café an der Waldschenke anzutreffen.
Das ist nein, evolutionär. Also, es ist ein evolutionärer Begleiter. Das Thema metabolische Flexibilität, da möchte ich gerne ein bisschen noch hineingehen. Wir haben das Thema, wie unterstütze ich die metabolische Flexibilität? Erstens einmal durch, ich lasse mal eine Mahlzeit ausfallen oder auch 2. Das heißt, ich gewöhne meinen Körper nicht daran, dass er jeden Tag zur gleichen Zeit was zu essen kriegt. Da werden wir aber dann bei der Episode über die zirkadianen Rhythmen reden müssen, weil Essen ist ja auch ein Taktgeber. Da habe ich ein bisschen einen inneren Gedankenkonflikt.
Ja, ja, fein, finde deine Prioritäten, aber ja.
Ja, und das Zweite ist, ich muss ihn dann auch nicht immer gleich ernähren. Das heißt, ich lasse dann mal ein bisschen das Protein weg, dann vielleicht lasse ich einmal die Kohlenhydrate weg und dann schaue ich, wie er aus diesen unterschiedlichen Quellen sich selber Energie zusammenbasteln kann. Wenn er einmal gelernt hat, nicht ausschließlich von Zucker, von Kohlenhydraten, sich Energie zu basteln, dann macht er das ja auch relativ widerstandsfrei, oder?
Absolut. Und mal einfach so ein Scheinfasten ausprobieren. Wir hatten die Prolon-Episode. Oder einfach mal zu sagen, ich faste mal tatsächlich 3 Tage, auch gerne unter professioneller Anleitung. Ich gebe einfach meinem Körper neue Anreize und erweitere einfach mein Spektrum, indem ich einfach kognitiv auch verstehe, was alles möglich ist, ohne dass die Welt untergeht.
Mhm.
Da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Und mein Ziel ist es eigentlich in der Arbeit mit meinen Klienten, dass Ernährung wieder ein bisschen was Spielerisches wird, dass man auch da versteht, da kann man mal was ausprobieren und dass es nicht diese unglaubliche, schon religiöse Gravitas hat, die es da heutzutage gibt, dass die einen irgendwie den Eindruck haben, sie müssen 5-mal am Tag essen und die anderen können nach 17 Uhr nichts mehr essen und die nächsten gehen ein, wenn nicht alle 90 Minuten irgendwie. Wir sind alle Individuen und wir haben alle unsere Bedürfnisse und ich möchte noch nicht mal in Frage stellen, dass der eine ein bisschen besser so und der andere ein bisschen besser so funktioniert, aber funktionieren tun wir letzten Endes immer alle.
Wir sind jetzt beim wichtigsten Punkt angelangt, oder? Wollen wir zur Ernährung noch was sagen?
Nein, also ich glaube, wir haben das Tellerchen fast leer gegessen, wir haben auch mal was übrig gelassen, wir haben auch mal ein bisschen Hunger empfunden. Man muss auch nicht jeden Abend satt ins Bett gehen, auch wenn im Kühlschrank noch wunderbarer Käse wartet. Den darf man auch mal nicht anschauen. Ich sag nur Abendbuffet im Krallerhof, Käsetheke.
Mhm.
Nee, also wie gesagt, auch ab und zu sowas, solche Möglichkeiten ausschlagen, ist eine tolle Idee und dann klappt's auch mit der Langlebigkeit.
Ja, und wenn wir unseren Schlaf messen, dann wissen wir ziemlich genau, was späte Nahrungsaufnahme mit unserem Schlaf macht. Das lässt sich ziemlich genau reproduzieren. Und ich glaube, das gilt nicht nur bei mir, sondern das gilt generell. Es gibt kaum jemanden, der direkt vom Tisch ins Bett fällt und dann gut schläft, oder? Kann ich mir vorstellen.
Ich vermute mal nicht. Es gibt tatsächlich immer wieder Konstellationen mit extrem viel körperlicher Aktivität am Tag, wo es mir so scheint, es kämen Leute, wenn ich da auf die Auswertungen schaue, wirklich mit Sachen durch, wenn man denkt, was? Aber ja, kann alles mal sein, aber grundsätzlich diese 2 bis 3 Stunden Sicherheitsabstand zwischen dem Kopfkissen und dem Teller sind definitiv eine sehr gute Idee. Wir kommen
zu Platz 1. Mhm. Platz 1, hast du mir gesagt, ist das Umfeld. Ja, jetzt überlasse ich dir das Feld.
Ja, kann man lang oder kurz machen. Ich habe es irgendwann mal mit dem wunderbaren, sympathischen Satz Idioten loswerden umschrieben und den meine ich auch in der Härte nach wie vor so. Letzten Endes, wenn wir unseren Körper als System verstehen, dann ist eigentlich auch relativ klar, dass letzten Endes die Freude, das Gefühl, es ist da, wo wir sind, gut und da wollen wir sein, ein sehr, sehr essentieller Punkt ist, der die gesamte Funktion unseres Organismus aufrechterhält. Ist klar, also traurig, depressiv geht schneller über den Jordan als...
Gibt es da biochemische Zusammenhänge? Also werden da irgendwelche Hormone freigesetzt, wenn ich jetzt irgendwie traurig bin oder depressiv? Werden dann Hormone freigesetzt, die meine Langlebigkeit torpedieren?
Kommen wir gleich dazu. Also letzten Endes, wie gesagt, gestaltet euch ein Umfeld mit Menschen, die euch gut tun, mit Menschen, die ihr gerne habt, mit Tätigkeiten, die euch gut tun, mit Tätigkeiten, die ihr auch gerne tut. Und wenn ihr mir jetzt sagt, ja, Zigarre rauchen tut mir total gut, dann lasst es trotzdem sein. Es ist vermutlich nicht die klügste Tätigkeit. Und wenn der einzige Club, in dem ihr gerne Mitglied seid, der Zigarrenraucherclub ist, dann war es jetzt auch nicht weiter.
Aber so einmal in der Zeit, wenn ich mit meinen Leuten sitze, oder ich sage jetzt vielleicht auch einmal in der Woche, wenn ich mit Freunden beisammen sitze und es ist schön und ich sage, es ist eigentlich jetzt schon Zeit, wo ich schlafen gehen sollte, dann priorisiere ich jetzt nach unserer Rangliste, weil der Schlaf ist auf Platz 3 und das Umfeld ist auf Platz 1, dann würde ich sagen, na, dann bleibe ich jetzt sitzen, weil es ist so schön. Gerade mit Leopold, der ist so geschmeidig.
Du weißt ja, das ist jetzt der Punkt. Da rede ich über die Blue Zones, dann kommst du mit der längst laufenden Studie der Welt.
Brain Study, ja.
Und wenn wir damit fertig sind, haben wir uns gegenseitig erklärt, das Zusammengehörigkeitsgefühl, das gute Umfeld, das Gefühl, gebraucht zu werden, ab und zu mal lachen, ab und zu auch mal sieme gerade sein lassen oder wie auch immer dieses Sprichwort heißt und einfach von mir aus auch mal ein Schnapsal trinken oder an der Zigarre ziehen, weil wir es gerade beim Rauchen hatten. Wir wissen es ja, da gibt's Leute in den unterschiedlichen Blue Zones, die werden 104, 108, 112 und haben nicht nur ein cleanes Leben geführt wie ein Mönch, sondern haben durchaus auch mal über die Stränge geschlagen und haben trotzdem ein biblisches Alter mit viel Lebensfreude und hoher Lebensqualität erreicht. Es gibt ja da diese lustige deutsche Turnerin, die mit über 80 den Turnwettbewerb der über 70-Jährigen gewonnen hat. Die arme Dame wird in Präsentationen immer als Video eingespielt. Ich habe mir ihren Namen ehrlicherweise nicht merken können. Aber da siehst du einfach, wenn du was hast, was dich wirklich begeistert, wenn du was hast, was dich wirklich... Ja, nein, ich glaube, man spannte sie vor den Barrenkarren, aber ich weiß es echt nicht mehr, wie sie heißt. Und jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, wenn du was hast, wo du fix dafür brennst, wenn du Leute hast, die dir Beifall klatschen, auch im wahrsten Sinne des Wortes Beifall klatschen, das hält dich jung, das hält dich am Leben. Kinderwagen schieben für die Enkel. Haustiere, also wie gesagt, das Spazierengehen mit der Anaconda ist in manchen Gegenden Deutschlands immer noch nicht ganz so sozial anerkannt, aber der Gold.
Man kann sich ja Hose anziehen, dann ja. Ist die Anaconda.
Oh Gott. Scheiße. ja, okay. Oder wie in meinem Leben ist es auch völlig okay, das Aquarium auf den Kinderwagen zu packen, ist alles fein. Nein. Aber, oh Gott. Ich habe Bilder und Visionen, ja, genau. aber jedenfalls. Ja, lacht's ein bisschen, lasst der Anaconda freien Lauf. Auch das ist tatsächlich natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Teil, nicht der Exhibitionismus, sondern die Sexualität. weil du mich gefragt hast, was passiert auf chemischer Ebene? Was haben wir denn, wenn wir zusammen schöne Dinge tun, singen, tönen, essen, einen guten Film Vagus. Von mir aus sogar anschauen? Wir haben den Vagusnerv, wir haben unser wunderbares Oxytocin, wir haben also sprich das Thema Gegenspieler von Cortisol, wir haben dieses Bindungshormon, was halt blöderweise auch gleichzeitig das Fremdenfeindlichkeitshormon ist, aber das ist halt in dem Fall so, dann sind halt die nicht mit uns im Raum sitzen, gerade ein bisschen doof. Das ist ja, ist dann halt, damit müssen wir umgehen können.
Entschuldige, da habe ich darüber nachgedacht. Hat das damit zu tun, dass Menschen ja manchmal gerne zu zweit über Dritte lästern? Hat das damit zu tun, weil ich versuche ja mit dem Menschen, mit dem ich gerade im Raum bin, ein Bonding herbeizuführen. Gelingt das besser, wenn wir über Dritte lästern? Wenn ich jetzt diese Oxytocin-Geschichte, die du mir da erzählt hast, ein bisschen durchdenke, dann erscheint mir das relativ plausibel.
Ja, dürfte es fix auch sein, wobei man auch tatsächlich sagen muss, das Thema Lästern wurde ja in unzähligen Studien auch untersucht, da scheint es tatsächlich schon auch so zu sein, dass das was mit Sozialhygiene zu tun hat, im Rudel, dass man quasi diejenigen, die besonders aus dem Rahmen gefallen sind, dass man die einfach kritisch beäugt hat, was teilweise wahrscheinlich auch Übergriffigkeiten im Rudel oder sowas verhindert hätte. Also das ist, ist wieder, da müsste man mal echt einen Soziologen einladen, das ist total spannend.
Ich spekuliere nämlich jetzt auch noch weiter, wenn ich besonders gestresst bin und viel Cortisol habe, dann habe ich eine Sehnsucht nach Oxytocin und dann tue ich mich mit jemandem zusammen und rede schlecht über jemanden Dritten.
Könnte eine Möglichkeit sein, du könntest dich auch mit jemandem zusammentun und einfach nur Spaß haben, würde auch helfen. Aber
Spaß haben, Humor. Die Folge, die wir zuletzt hatten mit dem Bastian Meyerhofer, die hat uns natürlich schon sehr das Thema Humor nahegebracht.
Wie gesagt, Lachen alleine funktioniert auch nur mäßig gut. Also insofern macht es auch das total Sinn. Also wie gesagt, gute Leute, Ansporn, Zuspruch gebraucht werden. All diese Geschichten, das ist das, was ich immer aus den Blue Zones mitnehme und nicht irgendwie das Olivenblatt gefüllt mit den Kalamata-Oliven, sondern eher so diese gesellschaftlichen Phänomene. Und das ist halt, glaube ich, auch so ein ganz, ganz wesentliches Ziel. Und nochmal, stellt euch vor, ihr werdet 120 oder 130 Jahre alt und ihr seid jetzt 40, 50 und ihr findet eigentlich die Leute, mit denen ihr euch umgebt, eh so mäßig spannend und eigentlich das Leben sonst auch eher so halbgeil. Und das sollt ihr nochmal 70 oder 80 Jahre so weiterführen, das ist ja der absolute Horror. Ja. Und dieser absolute Horror, selbst wenn ihr es euch nicht traut, so auszusprechen, das ist eurem Körper durchaus bewusst. Also dementsprechend kümmert euch in irgendeiner Weise um einen Stressausgleich, kümmert euch in irgendeiner Weise darum, dass der Parasympathikus die Oberhand hat und nicht der Sympathikus. Ihr zieht nicht jeden Tag in den Krieg und wenn ihr jeden Tag in den Krieg zieht, dann macht euch klar, Kriege enden auch wieder. Das ist keine Dauersituation, sondern im schlimmsten Fall ein Lebensabschnitt. Und dann klappt es auch einigermaßen gut mit der Langlebigkeit. Und wenn wir wirklich uns dazu entscheiden, immer nur unter Stress zu sein, immer nur im Verteidigungsmodus oder im Angriffsmodus zu sein, weil wir glauben, dass es 1,50 € mehr bringt, uns mit Leuten umgeben, wo wir eigentlich schon das Bedürfnis haben, den Mageninhalt nach außen zu stülpen, bevor die auch nur den ersten Satz gesagt haben, weil sie zufälligerweise Kunden sind und wir meinen, wir brauchen das Geld. Es wird letzten Endes nicht funktionieren. Also Idioten loswerden ist tatsächlich ganz, ganz fürchterlich entscheidend und das heißt nicht zwingenderweise lästern, das heißt nicht zwingenderweise böse sein, sondern einfach verstehen, in welchem Ökosystem geht's mir denn gut und wir sind ja in so einer cartoonisierten Zeit. Letzten Endes gibt es so einen 1000-mal geposteten Cartoon, wo es darum geht, wie heile ich einen kranken Fisch. Möglichkeit 1, ich schmeiß Medikamente ins Wasser oder Möglichkeit 2, ich tausche erstmal das schlechte Wasser aus. Mhm. Und da sind wir wieder bei unserem Fisch, mit dem wir Gassi gehen, nicht bei der Anaconda. Und bitte seid einfach gute Menschen, seid Vorzeigemenschen zu denen, die es verdient haben. Seid selber eine Bereicherung für euer Umfeld. Aber wenn ihr feststellt, das eine oder andere Menschenkind ist einfach nicht gut für mich, dann tut euch auch selber den Gefallen und lasst es frei.
Das wäre jetzt ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch einen Gedanken, den ich noch gerne dazu liefern möchte, weil du ja auf Platz 4 die Motilität gebracht hast und die Motilität ja so tief hineingeht. Eigentlich ist ja die Herzratenvariabilität ein Indikator für die Motilität im Zusammenspiel von Sympathikus und Parasympathikus, oder?
Könnte man so sehen, ja.
Das hättest du jetzt mit ein bisschen mehr Begeisterung quittieren können.
Entschuldige, es ist total großartig. Noch nie habe ich den Gedanken gehört. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob jetzt der Begriff Motilität da hundertprozentig korrekt so eingesetzt wird, weil Motilität wäre ja quasi die Flexibilität bzw. die Bewegungsfähigkeit und die auf ein Zusammenspiel anzuwenden. Da war ich jetzt eher auf der haarspalterischen sprachlichen Seite nicht voll bei dir, aber inhaltlich ist es natürlich ganz klar, wenn wir es schaffen, möglichst geschmeidig, also doch motil, aus der Anspannung in die Entspannung zu gleiten, wenn wir es schaffen, uns schnell von Herausforderungen zu erholen, was wir in unserer Herzfrequenzvariabilität sehen, dann klappt's erst doppelt mit der Langlebigkeit.
So. Super. Wir motilisieren jetzt in die letzten Worte dieses Podcasts hinüber, würde ich vorschlagen, oder?
Ja.
Oder haben wir noch irgendwas nicht gesagt, was du sagen würdest wollen?
Mit Sicherheit, aber wir haben garantiert noch 200 weitere Folgen, weil letzte Worte sind tatsächlich bei dem Langlebigkeitspodcast ein bisschen ein Widerspruch. Die letzten Worte des Longevity Papsts waren aber. Nein. Dementsprechend, wie
aber
auch immer.
Aber es wäre blöd, weil ein Aber baut ja in einer Satzkonstruktion eigentlich immer eine Entwertung des davor Gesagten ein. Das ist dann, wenn Aber das letzte Wort in meinem Leben ist, dann habe ich quasi am Schluss noch alles ab, also wenn Sie Apple-Userin oder Apple-User, Apfel A, Apfel Z. Nein, Apfel A, Apfel X wäre es dann. Wäre blöd. So, was machen wir am Freitag? Fragst du mich als nächstes?
Du kannst Gedanken lesen.
Ja.
Kannst du
am Freitag kommt der Werner wieder. Am Freitag kommt der Werner wieder. Wir reden über Bioregulatoren. Ich freue mich wahnsinnig drauf, weil die letzte Folge immer noch bei mir wirklich bimmelt. Und wenn Sie sie noch nicht gehört haben, es gibt nicht wahnsinnig viele unter Ihnen, die sie noch nicht gehört haben, weil die Zahlen dieser Folge richtig gut sind. Und der Werner kommt jetzt am Freitag mit einer atemberaubenden Geschichte, weil wenn die Folge, die Sie das letzte Mal gehört haben, Sie schon ein bisschen baff gemacht hat, dann wird es am Freitag wahrscheinlich noch baffer.
Genau, und der Werner kommt nicht nur allein, hat sogar Verstärkung mitgebracht. Aber diesen Vorhang, den enthüllen wir erst, wenn es soweit ist. Insofern, ihr Lieben, bleibt uns gewogen, abonniert den Newsletter. Wenn ihr es noch nicht getan habt, biohacking-praxis.de. Empfehlt uns weiter, freut euch über die Spotify oder sonstigen Auswertungen und wenn wir da auf Platz 185 in euren Hörergewohnheiten gelandet sind, teilt es trotzdem. Habt eine gute Zeit und
ich habe ein biologisches Musikalter von, glaube ich, 17.
Was bedeutet das? Deine Tochter nutzt deinen Spotify-Account. Dementsprechend, ihr Lieben, bis gut, sehr bald.
Dankeschön.
Bleibt uns gewogen. Bye, bye.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.
Wenn du jetzt tiefer in das Thema Langlebigkeit einsteigen willst, dann habe ich etwas für dich. Mit der Biogena Longevity Starter Class kannst du direkt heute starten und 15 entscheidende und messbare Longevity Marker kennenlernen, also jene Faktoren, die deine Gesundheitsspanne wirklich beeinflussen. Und im Januar 2026 geht's dann noch weiter mit der Biogena Longevity Masterclass. Sie baut auf der Starter Class auf und führt dich Schritt und Schritt zum zertifizierten Biogena Longevity Coach mit Deep Dives, praxisnahen Tools und dem neuesten Know-how aus der Longevity-Forschung. Steige jetzt ein und sichere dir den Pre-Sales-Preis der Longevity Masters Class. Und mit meinem Code Andreas10 erhältst du zusätzlich 10% Rabatt, sowohl auf die Starter Class als auch auf die Master Class. Alle Kurse und Infos der Biogena Akademie findest du unter www.biogenaacademy.com. Ob du lieber mit einer Morgenroutine startest oder abends runterfährst, dein Körper braucht beides, Aktivität und Regeneration. Für erholsamen Schlaf ist Biogena 7-Salz-Magnesium dein perfekter Begleiter. 2 Kapseln vor dem Schlafengehen unterstützen Muskeln, Nerven und Psyche für tiefe Entspannung über Nacht. Und das Beste, mit dem Code 20SCHLAF bekommst du 20% Rabatt. Einlösbar in allen Biogena-Stores oder online unter www.biogena.com bis 30.04.2026. Diogena 7 Salz Magnesium. 7 Verbindungen für einen guten Schlaf.